Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Hier ist Voice of Indonesia mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlag. Thailand. Gesundheit und Produktivität der Bevölkerung müssen laut Präsident Joko Widodo in neuer Normalität gewährleistet sein. Präsident Jokowi treibte am frühen Morgen Sport mit den Stabschefs der TNI. Indonesien initiierte eine gemeinsame Erklärung zur Infodemischem Covid-19. Die TNI-Stabschefs sind bereit, die Führung der Anpassung der neuen Normalität zu unterstützen. Pertamina wird Dieselkraftstoff für 5 Länder exportieren. Russische und türkische Minister beraten die Situation in Libyen und um zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo oder Jokowi hat ein Video, das eine neue normale Lebensgestaltung bekannt als neue Normalität erklärt, hochgeladen. Bei seinem Upload auf Instagram am 14. Juni sagte der Präsident, dass er uns alle Nationen sich wünschen, dass die Covid-19-Pandemie bald zu Ende geht. An einigen Stellen machte er allerdings darauf aufmerksam, dass man wachsam bleiben müsse, bis der Impfstoff gegen Covid-19 erstellt ist und von der Öffentlichkeit verwendet werden kann. Während der Wartezeit auf diesen Impfstoff sagte der Präsident, dass das Gemeinschaftsleben mit Anpassung an neue Normalität fortgesetzt werden müsse. Von Anfang an wollte die Regierung kein Dilemma zwischen Gesundheit und Wirtschaft haben. Die Regierung möchte, dass die Gesundheit garantiert ist und auch die Wirtschaft gut läuft. Präsident Joko Widodo trat am Sonntagmorgen Sport mit den Stabschefs der Armee, der Luftwaffe und der Marine am Bogor Präsidentenpalast in West Java. Der Präsident sagte in seiner schriftlichen Erklärung, er habe den indonesischen Streitkräften TNI eine Botschaft übermittelt, weiterhin zu helfen, um die Öffentlichkeit zu disziplinieren, das Gesundheitsprotokoll einzuhalten. Die Disziplinierung dieser Protokolle ist erforderlich, damit die Gesellschaft produktiv bleiben können, aber vor der Übertragung von Covid-19 sicher sind. Der Präsident dankte auch der TNI, dass zu Beginn der Pandemie eine gute Rolle bei der Disziplinierung der Gemeinschaft für Gesundheitsprotokolle und bei der Evakuierung der Indonesier im Ausland gespielt hat. Indonesien initiierte gemeinsam mit 12 anderen Ländern den Mitgliedern der Vereinten Nationen UN die gemeinsame Erklärung zur Bekämpfung der Verbreitung von Desinformation im Zusammenhang mit Pandemien regionaler Erklärung zur Infodemie im Kontext von Covid-19. Dies wurde von der indonesischen Außenministerin Retno Marsudi zitiert aus der offiziellen Erklärung des indonesischen Außenministeriums am Samstag, den 13. Juni. Die 12 Länder, die auch die gemeinsame Erklärung initiierten, sind Südafrika, Australien, Chile, Georgien, Indien, Lettland, Libanon, Mauritius, Mexiko, Norwegen, Frankreich und Senegal. 132 von 193 UN-Mitgliedsländern haben die gemeinsame Erklärung ab dem 12. Juni unterstützt. Daher erwartet Marsudi eine engere internationale Zusammenarbeit bei der Bewältigung der Auswirkungen fehlgeleiteter Informationen inmitten der Pandemie. Der ständige Vertreter Indonesien bei den Vereinten Nationen in New York, Botschafter Dian Triansah Janihov, dass die Initiative auch das offensichtliche Bewusstsein für die Suche nach Informationen auch vertrauenswürdig Quellen fördern sollte und nicht leicht durch falsche Informationen oder falsche Nachrichten beeinflusst werden kann. Die Staatschef der indonesischen Streitkräfte TNI drückten ihre Bereitschaft aus, um die Bemühungen der Regierung zu unterstützen, die Anpassung der neuen Normalität oder neue Gewohnheiten in der Gemeinde vorzunehmen. Der Staatschef der Armee Andika Perkasa, der Staatschef der Marine Admiral Yudo Margono und der Staatschef der Luftwaffe Marschall Fajar Prasetyo haben gestern im Präsidentenpalast Bogor bekannt gegeben, dass die TNI-Soldaten sich aktiver an der Disziplinierung der Öffentlichkeit beteiligen würden, um die Gesundheitsprotokolle einzuhalten, damit sie produktiv und sicher vor Covid-19 bleiben. Yudo Margono sagte, die Marine werde weiterhin dazu beitragen, den Umgang mit Covid-19 zu beschleunigen. Neben der öffentlichen Disziplin unterstützt die Luftwaffe auch die Lieferung von medizinischer Ausrüstung in ganz Indonesien. Inzwischen erklärte der Staatschef der indonesischen Armee Andika Perkasa, dass der Präsident die Armee gebeten habe, die Leistungen des gerade verstorbenen ehemaligen Staatschefs der indonesischen Armee Pramono Edi nachzuahmen. Der Präsident betete auch für den Verstorbenen und dankte ihm für alle seine Dienste. Die indonesische Gas- und Ölgesellschaft PT Pertamina plant den Export von Dieselkraftstoff in 5 Länder im asiatisch-pazifischen Raum. Der Export wird durchgeführt, da das Unternehmen in der Lage ist, Dieselkraftstoff unabhängig zu produzieren. Wie der Direktor für Megaprojekte und Petrochemie von Pertamina, Ignatius Talulembang, in Jakarta erklärte, wird Pertamina nun auf einige Projekte, die die Produktionskapazität des Unternehmens erhöhen. Daher kann das Unternehmen nicht nur den Bedarf an Dieselkraftstoff im Inland, sondern auch in anderen Ländern decken. Er teilte mit, dass es Möglichkeiten gibt, den Dieselkraftstoff auf den asiatisch-pazifischen Markt, insbesondere in die 50 Länder Vietnam, die Philippinen, Papua Neuguinea, Australien und Neuseeland zu exportieren. Zwei hochrangige russische Minister haben Istanbul in der Türkei am Sonntag, den 14. Juni der Ortszeit, besucht, um ein Gespräch mit türkischen Beamten über die Lage in Libyen zu führen. Der russische Außenminister Sergei Lavrov und Verteidigungsminister Sergei Shoigu haben sie mit den türkischen Partnern Mevlut Cavusoglu und Hulusi Akar über Libyen und den möglichen Waffenstillstand in Libyen diskutiert, wie von CNN Türk und den türkischen Medien TRT Haber berichtet wurde, die Mister haben auch die Situation in Syrien erörtert. Der algerische Präsident Abdelmadjid Tebboune sagte dazu, wie auf der TRT-Webseite am Sonntag zitiert, der libysche Konflikt habe keine militärische Lösung. Deshalb sei sein Land bereit, bei der Beilegung des Konflikts mitzuwirken. Libyen befindet sich seit der Ermordung von Muammar Gaddafi während des Aufstands im Jahr 2011 im Chaos. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.957,15 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.866,63 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.151,01 Rupiah. Und zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 26 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75 bis 90%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen.
Voice of Indonesia.
Der Kommentar hat heute die Bemühungen COVID-19 gegen Mittel zu finden zum Thema. Bis Sonntag, dem 14. Juni 2020, hat sich die Corona- oder COVID-19-Virus-Pandemie auf mehr als 200 Länder der Welt ausgeweitet. Die Zahl der Infektionsfälle hat mehr als 7 Millionen mit mehr als 400.000 Todesfällen erreicht. Während die Zahl der Patienten, die sich erholen konnten, mehr als 3 Millionen Menschen beträgt. Von den Fällen, die in verschiedenen Ländern aufgetreten sind, haben 5 Länder die höchste Anzahl an Coronavirus-Infektionen gemeldet, nämlich die USA, Brasilien, Russland, Indien und Großbritannien. Allein in Indonesien hat die Zahl der COVID-19-Fälle am 14. Juni 2020 mehr als 38.000 erreicht. Insgesamt wurden mehr als 14.000 Patienten geheilt und mehr als 2.100 Menschen starben. Diese Zahl kann angesichts der steigenden Anzahl von Fällen pro Tag nicht als gering bezeichnet werden. Selbst am Mittwoch, dem 10. Juni 2020, stieg die Zahl der COVID-19-Patienten in Indonesien um mehr als 1.200 Personen. Die Bemühungen der Regierung, in einigen Bereichen mit hohen COVID-19-Fällen eine Vielzahl von Maßnahmen zu ergreifen, die von sozialer Distanzierung bis zu groß angelegten sozialen Einschränkungen reichen, um die Menschen zur Umsetzung von Gesundheitsprotokollen zu drängen, reichen nicht aus, um die Ausbreitung des COVID-19-Virus zu kontrollieren. Andere wirksamere Methoden sind erforderlich, nämlich das Auffinden von Impfstoffen und COVID-19-Arzneimitteln. Anscheinend wird das Ergebnis der Bemühungen, COVID-19-Gegenmittel zu finden, näher rück. Nach verschiedenen Untersuchungen fand ein Team des Forschungs- und Entwicklungszentrums für Stammzellen der Airlangga Universität in Surabaya, Ostjava, 5 Kombinationen von Medikamentenregimen, die von auf dem Markt zirkulierenden Medikamenten abgeleitet sind und möglicherweise ein Medikament für COVID-19-Patienten sind. Die Forscherin des Airlangga Universität Purwati, die eine Ärztin ist, arbeitet mit der indonesischen Geheimdienst BIN und der Arbeitsgruppe für die Bewältigung der COVID-19-Pandemie zusammen, die Untersuchungen weiter durchzuführen, um die COVID-19-Heilungsvorschriften zu entdecken. Sie sagte, sie forsche im Zusammenhang mit Medikamentenkombinationen und auch wirksamen Arten von Stammzellen.
Das Schema ist die Zusammensetzung der Art und Menge des Arzneimittels sowie die Häufigkeit der Arzneimittelverabreichung als Behandlungstherapie. In der Tat versucht nicht nur Indonesien, ein Gegenmittel gegen das Covid-19-Virus zu finden. Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sagte auf der CNBC-Website vom Montag, dem 6. April 2020, dass die Forschung zur Entwicklung von Impfstoffen und Arzneimitteln zur Bekämpfung des Coronavirus beschleunigt werden sei. Im Zufolge haben sich mehr als 70 Länder und 20 Institutionen der WHO angeschlossen, um die Forschungsstudien zur wirksamen Behandlung und Entwicklung von Impfstoffen durchzuführen. Hoffentlich können die Bemühungen von Forschern aus Indonesien und verschiedenen Ländern der Welt bald zu Ergebnissen führen, damit mehr Covid-19-Patienten geheilt werden können. Soweit Kommentar. Liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia, wir treffen uns wieder im Programm Vergangenheit und Gegenwart. Hier sind einige historische Ereignisse, die am 15. Juni passierten, wie folgt. Wir beginnen mit dem historischen Ereignis am 15. Juni 1954, als die UEFA in Basel der Schweiz gegründet wurde. Die Union der Europäischen Fußballverbände, UEFA, ist das Verwaltungsorgan für die Verbände des Fußball, Futsal und Strandfußballs in Europa, obwohl sich mehrere Mitgliedstaaten hauptsächlich oder vollständig in Asien befinden. Die UEFA wurde am 10. Juni 1954 in Basel nach Konsultation Italiens, Frankreichs und Belgiens gegründet. Der Verband ist einer von 6 Kontinentalverbänden des Internationalen Fußballverbandes FIFA. Die UEFA besteht aus 54 nationalen Verbandsmitgliedern. Es veranstaltet Wettbewerbe zwischen den Vereinen und Ländern, darunter die UEFA Europameisterschaft, die UEFA Champions League, die UEFA Europameisterschaft und den UEFA Superpokal. Das nächste historische Ereignis ist, dass die Shanghai Cooperation Organization im Jahr 2001 von der Volksrepublik China, Russland, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan erklärt wurde. Die Shanghai Cooperation Organization, SCO, ist eine Organisation unter den Ländern in Eurasiens Region, die aus der Volksrepublik China, Russland, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan besteht. Mit Ausnahme von Usbekistan waren frühere andere Länder Mitglieder von Shanghai Five, das im Jahr 1996 gegründet wurde. Die SCO wurde am 10. Juni 2001 nach dem Beitritt Usbekistans erklärt. Die Organisation zielt darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen den Ländern im Bereich Grenze, Wirtschaft und Kultur zu stärken. Das letzte Ereignis ist der ASEAN Dengue Tag. Jeder vom 10. Juni wird als ASEAN Dengue Tag gefeiert. Der Tag wurde auf dem 19. ASEAN-Gipfel in Hanoi, Vietnam am 30. Oktober 2010 initiiert und Indonesien wurde am 10. Juni 2011 zum Vorläufer des Tages. Jakartas Erklärung gegen Dengue Blutfieber, DBD, wurde von 11 ASEAN-Ländern vereinbart, um die regionale Zusammenarbeit und das Engagement
zur Bekämpfung des Dengue-Fiebers zu stärken. Liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Indonesien behandelt heute das Thema Regierung bereitet sich auf zusätzliche Impulse für von der Pandemie betroffene Industrie vor. Gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die indonesische Regierung erwägt nun zusätzliche Anreize für den von der COVID-19-Pandemie betroffenen Industriesektor, um die nationale Wirtschaft wieder zu beleben. Die Unternehmen müssen aber noch die Gesundheitsprotokolle berücksichtigen. Der indonesische Industrieminister Agus Gumiwang Kartasasmita sagte in seiner Erklärung in Jakarta am Donnerstag, den 11. Juni, dass die Förderung unter anderem Zahlungserleichterungen sowie die Elektrizitätssubvention umfasse. Im Zusammenhang damit hat einen Vorschlag an den staateigenen Stromerzeuger PLN geschickt. Der Vorschlag besteht darin, die Mindestkosten für die Nutzung der Stromverbrauchs von 40 Stunden einschließlich für Premium-Industriekunden, die 233 Stunden Strom verbrauchen, abzuschaffen. Dies wird für den Abonnement-Zeitraum von 1. April bis 31. Dezember 2020 vorgeschlagen. Die Industrie muss dann lediglich gemäß der Stromnutzungsmenge bezahlen. Die benötigte Stimulusmenge beträgt 1,85 Billionen Rupiah für 9 Monate. Ein weiterer Anreiz besteht darin, die Zahlung von 50% der PLN-Rechnungen für 6 Monate von April bis zum September 2020 mit der Garantie einer Rückzahlungsrate aus dem Girokonto für 12 Monate zu verschieben. Es wird auch vorgeschlagen, die Strafe für verspätete Zahlungen abzuschaffen. Agus Gumiwang Kartasasmita sagte auch dazu weiter, die Regierung erforsche zudem eine Abschaffung der Mehrwertsteuer PPN für lokale Rohstoffe für den Export und eine Verschiebung der Mehrwertsteuerbezahlung in 90 Tagen ohne Bußgelder sowie der vorgelagerten Einkommensteuerraten PPH. Die Gewährung zusätzlicher Steuervergünstigungen für den Industriesektor wird auch andere Anreize ergänzt, die zuvor von der Regierung veröffentlicht worden sind. Der Industrieminister hat ebenfalls eine Umstrukturierung der Kredite und Anreize für das Betriebskapital vorgeschlagen. Dabei sollen einige Kriterien berücksichtigt werden, wie zum Beispiel eine Erfolgsbilanz von Steuern und Kreditraten, gute Geschäftsaussichten, Beschäftigung von Arbeitskräften, die Stärke der Auswirkungen und die Maximierung des Einsatzes einheimischer Rohstoffe. Es bleibt zu hoffen, dass mit diesen Bemühungen die Industrie weiter wachsen und die Volkswirtschaft weiterhin einen positiven Trend aufweisen werde. Darüber hinaus bemüht sich die Regierung darum, den Konsum des Binnenmarktes zu fördern, indem sie die Einführung von ebenen den inländischen Komponenten in den Ministerien und Institutionen sowie in staatlichen Unternehmen erhöht. Darüber hinaus soll eine erhöhte Inlandsnachfrage gesteigert werden. Liebe Zuhörer, soweit unser Indonesien.
Hanya satu kata, tiada sempat terucap. Walau kita berjumpa dan saling menyapa, hanya satu kata, kembali karam di hati. Walau sering bicara sampai lupa waktu, di mana ku harus mencari sebuah kata yang hilang saat denganmu. Bukan banyak kata ketika ingin bicara tentang bara di dada, cukup satu kata. Di mana ku harus mencari sebuah kata yang hilang
atenganmu, bukan banyak kata ketika ingin bicara tentang bara di dada, cukup satu kata.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder zum Programm Wunderbares Indonesien. Heute stellen wir Ihnen die Labengki Insel in Südost-Sulawesi vor. So bleiben Sie bei uns auf Voice of Indonesia. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Labengki Insel liegt am Dorf Labengki im Unterbezirk La Solo des Nord-Konawe Bezirkes in der Provinz Südost-Sulawesi, 70 Kilometer vom Kendari Stadtzentrum and fair. Das besondere an dieser Insel sind mehrere kleine und große Koralleninselgruppen. Vom Kendari Stadtzentrum aus können Sie direkt zum Kendari Hafen fahren. Dort können Sie ein Boot anmieten, um zur Labengki-Insel zu gelangen. Die Mietgebühr hängt von der Übereinkunft zwischen dem Vermieter und Mieter ab. Die Fahrt dauert ca. 4 bis 5 Stunden, je nach Wetterzustand. Liebe Zuhörer, die Labengki-Insel bewohnt der Volksstamm der Bajo. Diese Insel besitzt ein schönes Naturpanorama mit breitem weißen Sandstrand und klarem Wasser. Nicht nur eine schöne Landschaft, sondern auch eine schöne Unterwasserwelt gibt es zu sehen. Hier befinden sich viele schöne Spots zum Tauchen. Sie werden Meereslebewesen, die noch natürlich erhalten sind, betrachten können. Auf dem Gewässer der Inselumgebung kann man verschiedene Arten von Riesenmuscheln finden. Sie gehören zu den größten Muscheln der Welt und deshalb besteht aus der Insel ein Forschungs-, Konservations- und Erhaltungsort von Riesenmuscheln. Liebe Hörerfreunde, außer dem Tauchen können Reisende andere Aktivitäten auf der Labengki-Insel betreiben. Zum Beispiel Angel. Die Fische, die man angeln kann, sind sehr vielfältig. Unter anderem der Zackenbarsch, Geldhai, Fischerfisch, Gelbflossen-Thunfisch und roter Schnapper. Geangelte Fische können auch sofort gegrillt und als Abendessen genossen werden. Liebe Zuhörer, das war wunderbares Indonesien mit der Labengki-Insel in Südost-Sulawesi. Wir werden uns mit anderen interessanten Themen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Sandiwara, kita berperan di kenyataan yang tersulit tentang cinta saat kecewa penuh ragu dan sakit yang kan terobati. Karena ku kan ada siap tuk mengganti hatimu yang luka, akulah yang kau cari. Mulailah melangkah, jangan kau kembali. Bahagia bersama sang pemeran pengganti. We'll be right back. sulit tentang cinta. Saat kecewa penuh ragu dan sakit yang kan terobati, kan aku kan ada siap untuk mengganti hatimu yang luka. Akulah yang kau cari, mulailah melangkah. Jangan kau kembali, bahagia bersama
of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Lass uns Indonesisch sprechen präsentieren, indem wir Ihnen einige indonesische Vokabeln und Ausdrucksmöglichkeiten vorstellen und laden wir Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen.
Das Programm Lass uns Indonesisch sprechen ist ein Kooperationsprogramm zwischen der Voice of Indonesia, des indonesischen Staatsrundfunks RRI und der Behörde für die Entwicklung von Sprache und Literatur des indonesischen Ministeriums für Bildung und Kultur. Unser heutiges Thema ist Biaya Sewa Kamar Indokos, auf Deutsch Mietgebühr für ein Pensionzimmer. Liebe Zuhörer, nun will ich Ihnen als Beispiel für den heutigen Unterricht ein Gespräch auf Indonesisch mit dem Thema Biaya Sewa Kamar Indokos, auf Deutsch Mietgebühr für ein Pensionzimmer vorstellen.
Berapa biaya sewa kamar di sini?
Mau kamar yang mana?
Yang ada kamar mandi di dalam berapa?
1.100.000 rupiah.
Kalau yang kamar mandi di luar berapa?
800.000 rupiah. Mau yang mana?
Saya ambil yang kamar mandi di dalam saja deh.
Oke.
Liebe Zuhörer, nachdem Sie das Gespräch gehört haben, will ich Ihnen ein paar Vokabeln vorstellen, die einen Zusammenhang mit dem heutigen Thema haben. Ich will diese Vokabeln zweimal langsam vorlesen. Danach können Sie es wiederholen. Berapa? Berapa? Auf Deutsch. Wie viel oder wie hoch? Biaya sewa. Biaya sewa, auf Deutsch, die Mietgebühr. Kamar mandi di dalam. Kamar mandi di dalam, auf Deutsch, das Badezimmer ist im Inneren. Kamar mandi di luar. Kamar mandi di luar, auf Deutsch, das Badezimmer ist draußen. Yang mana? Yang mana, auf Deutsch, welcher? Berapa biaya sewa kamar di sini? Berapa biaya sewa kamar di sini? Auf Deutsch,
We hope is di timur mit gebur hier. Mau kamar yang mana? Mau kamar yang mana? Auf Deutsch, welches Zimmer wollen Sie? Yang ada kamar mandi di dalam berapa? Yang ada kamar mandi di dalam berapa? Auf Deutsch, wie hoch ist die Mietgebühr des Zimmers mit dem Badezimmer im Inneren? Saya ambil yang kamar mandi di dalam saja. Saya ambil yang kamar mandi di dalam saja. Auf Deutsch, ich nehme das Badezimmer im Inneren. Im Gespräch sagte Kevin, berapa biaya sewa kamar di sini? Auf Deutsch, wie hoch ist die Zimmer Mietgebühr hier? In dieser Frage gibt es das Fragwort berapa? Auf Deutsch, wie hoch oder wie viel? Wenn Sie nach dem Preis fragen, müssen Sie das Wort berapa verwenden. Beispiel, berapa biaya sewa kamar di sini? Berapa biaya sewa kamar di sini? Auf Deutsch, wie hoch ist die Zimmer Mietgebühr hier? Die Antwort, die Sie möglicherweise hören, ist der Preis des Zimmers oder eine weitere Frage, um nach einer Zimmerauswahl zu fragen. Wie, mau kamar yang mana? Mau kamar yang mana? Auf Deutsch, welches Zimmer wollen Sie? In diesem Gespräch antwortet der Wachmann der Pension mit der Angabe der Zimmer Mietgebühr, nämlich Rupiah. 1.100.000 rupiah. Auf Deutsch, 1.100.000 rupiah. Der Wachmann der Pension fragte auch nach dem Zimmer, das Kevin mieten will. Nämlich, mau kamar yang mana? Mau kamar yang mana? Auf Deutsch, welches Zimmer wollen Sie? Der Ausdruck wird verwendet, um nach Zimmer Auswahl zu fragen. Sie können das Wort berapa? Deutsch, wie viel oder wie hoch verwenden, nicht nur nach dem Preis, sondern auch nach der Summe, der Menge oder dem Betrag zu fragen. Beispiel, berapa banyak kamar di sini? Berapa banyak kamar di sini? Auf Deutsch, wie viele Zimmer gibt es hier? Der Ausdruck wird verwendet, um die Anzahl der Zimmer in der Pension zu erfragen. Ein anderes Beispiel ist, berapa orang yang indekos di sini? Berapa orang yang indekos di sini? Auf Deutsch, wie viele Internatspersonen sind hier? Der Ausdruck wird verwendet, um die Anzahl der Internatpersonen zu erfragen. Bevor wir das Programm Lass uns Indonesisch sprechen enden, hören wir uns das Gespräch auf Indonesisch nochmals an.
Berapa biaya sewa kamar di sini?
Mau kamar yang mana?
Yang ada kamar mandi di dalam berapa?
1.100.000 rupiah.
Kalau yang kamar mandi di luar berapa?
800.000 rupiah. Mau yang mana?
Saya ambil yang kamar mandi di dalam saja deh.
Oke.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war das Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Wir hoffen, dass dieser Unterricht Sie unterstützt, Bahasa Indonesia zu lernen. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören. Sampai jumpa.
Yang terindah.
Sie noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Hier ist Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal werden wir Ihnen ein Kroncenglied mit dem Titel Tanam Padi. Oder Reispflanzen. Indonesien ist ein Agrarland, in dem die meisten Einwohner von der Landwirtschaft leben. Das hat S. Budimin, der Komponist des Kroncongliedes Tanam Padi, geschrieben. Reis ist das Grundnahrungsmittel der Indonesier. In diesem Lied wird erzählt, wie man für die Fruchtbarkeit des indonesischen Bodens dankt. Das Flusswasser fließt zwischen Höhenbergen und überschwemmt dann die Reisfelder, sodass Reis gedeihen kann. Die Landwirte arbeiten fröhlich, um die ruhmreiche Zukunft zu begrüßen. Liebe Zuhörer, hier ist das Lied mit dem Titel Tanam Padi oder Reispflanzen, das von Retno Handayani gesungen wird.
Thank you.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia und E-Mail voi@voinews.id.